bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
Es geht wieder los. Wir kümmern uns heute um die nächste Hörspielfolge von Europa, von den Masters of the Universe. Und ich freue mich riesig darauf. Ich bin super vorbereitet. Wir grooven uns schon langsam ein. Es wird Zeit für Sturm auf Castle Grayskull. Und ich begrüße auf der anderen Leitung meinen Freund, den Dida.
Servus Oliver, ja du sagst es, Sturm auf Castle Grayskull steht an und da freue ich mich auch so richtig drauf. Wir sind He-Mans Machtschädel und wir werden für euch die wunderbaren Europa Masters Hörspiele besprechen, analysieren, kommentieren und die ein oder andere lustige Szene für euch nochmal in Erinnerung rufen.
So ist es. Der Grisse, unser Dritter im Bunde, der die erste Folge mitgemacht hat, der ist weiterhin auf Snake Mountain gefangen. Wir wünschen ihm das Beste. Vielleicht schafft er irgendwann den Ausbruch von dort.
Ja, vielleicht schafft er es, sich zu befreien. Oder sonst muss man halt wen hinschicken. Der He-Man wird sich vielleicht dem Grisse erbarmen und ihn aus den Kerkern holen.
Aber wie irgendwann gesagt, wird der Skeletor auch genervt von ihm sein und dann wird er ihn wahrscheinlich eh freilassen von allein. Du, Dieter, wir haben einen großen Fauxpas, den wir jetzt kurz aufklären müssen. Und zwar geht es darum, eigentlich muss ich das auf meine Kappe nehmen. Ich habe behauptet, es gäbe 36 Folgen. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Es gibt 37 Folgen insgesamt und das möchte ich an dieser Stelle einfach nur kurz richtig stellen.
Wunderbar. Keine Ahnung, ich hinterfrage solche Infos ja nicht. Lieber Olli, du bist ja der Mann mit den Background-Recherchen. Insofern übernehme ich das natürlich immer unkommentiert. Aber ja, das ist uns passiert, dass wir eine Folge übersehen haben. Insgesamt werden wir also 37 Folgen hier behandeln in dieser wunderbaren Podcast-Reihe. Wo finden wir denn die?
Unser Podcast ist auf skeletor.at zu finden, nicht auf www. Denn es ist einfach nur https://, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, gebt ein Skeletor.at auf Google und ihr findet uns auf unserer Webseite. Ihr könnt uns natürlich jederzeit auch auf Facebook finden, auf Instagram sind wir mittlerweile auch. Normalerweise sollte man auch auf Apple Podcasts unterwegs sein, auf Spotify sowieso und auf YouTube. Dann habe ich gesehen, sogar auf Audible sind wir unterwegs.
Wer also einen Machtschädel sucht, der wird ihn finden.
So ist es, ganz genau. Du, bevor wir in Medias Res gehen, ganz kurz hätte ich eine persönliche Frage an dich. Du bist ja ein großer Spanien-Experte, hast sogar eine Spanierin dir zur Frau genommen. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie ist es eigentlich in Spanien mit dem Master? Sind die da sehr verbreitet? Sehr verbreitet?
Die sind natürlich verbreitet, aber halt auch in derselben Generation wie wir. Also die He-Man Zeichentrickserie aus den 80er, die ist durchaus bekannt bei der entsprechenden Generation. Hörspiele kenne ich nicht auf Spanisch.
Ja, das ist mir neulich mal in den Kopf gekommen. Dann haben wir gedacht, frage ich doch unseren Spanien-Experten.
Und der He-Man ist der He-Man.
Hey,
natürlich.
Diese Spanier.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Folgen auf Spanisch gesehen. Ich könnte jetzt nicht alle. Aber sie haben dieselben Namen. Sie werden halt nur Spanisch, im spanischen Englisch, im sogenannten Spanglisch ausgesprochen.
Okay. Alles klar. So wie in jeder Episode kümmern wir uns um ein paar wesentliche Dinge, unter anderem um das Cover, um die Sprecher, um den Inhalt und wir werden dann natürlich auch unsere Bewertung abgeben. Und das Cover, lieber Dieter, das schaut bei der Sturm auf Castle Grayskull oder nur Sturm auf Castle Grayskull sehr, sehr ansprechend aus, finde ich.
Schaut super aus. So absolut gelb, eins meiner Lieblingscover. Ja.
Gelb-orange. Und der He-Man
steigt mit seinem Fuß auf einen Kämpfer, der eine Keule in der Hand hält. Leute, die sich mit der Masters-Materie auskennen und die Figuren besitzen, würden fast vermuten, es handelt sich dabei um Beastman. Aber, lieber Dieter, das ist eigentlich wieder so eine Geschichte. Wir haben ja schon einige Fehler aufgedeckt in den ersten zwei Folgen. Beastman spielt in dieser Folge gar nicht mit. Also genau. Warum zum Geier ist Beastman da abgebildet? Aber ja.
Warum zum Geier ist da ein haariges Monsterwesen abgebildet, das dem Beastman ähnlich sieht, wo doch der He-Man in dieser Folge, wie wir später hören werden, eigentlich gegen einen Haufen Roboter kämpft? Ja, du hast es schon gesagt, lieber Olli, sie haben sich damals nicht so wirklich die Mühe gemacht, da eine Exaktheit reinzubringen. Das Cover schaut einfach cool aus. Es passt zum Titel Sturm auf Castle Grayskull. Es hat eine Dynamik und wie auch schon so oft, das hast du ja auch in den letzten Folgen ausgeführt, ist es ja aus diesen Minicomics entnommen, diese Szene.
Richtig. Richtig, in dem Fall heißt das Comic Vengeance of Skeletor. Und da kommt Beastman natürlich schon vor, übrigens. Das ist tatsächlich der Beastman eigentlich. Nur der Covergestalter hat den Beastman da halt ein bisschen abgeändert. Ich habe das immer als Beastman identifiziert und habe das also mir immer gedacht früher. Ich habe die Kassetten auch selber gehabt. Aber ja, eigentlich müsste es der Magier oder Trollan sein. Man, wir wissen ja nicht, wie die beiden ausschauen. Vielleicht schauen sie eben genau so aus oder hat sich der Künstler so vorgestellt.
Aber genug dem Cover. Lieber Olli, was passiert denn in der Folge? Wie ist die Besetzung? Wem begegnen wir denn in dieser Folge?
Ja, also, es gibt natürlich wieder einige Haupthandlende in dieser Folge. Es sollten ja eigentlich immer nur die jetzt noch von uns erwähnt werden an Sprechern, die wir noch nicht besprochen haben. Aber in dem Fall ist es ein bisschen tricky, sage ich jetzt einmal, und interessant, denn es kommen drei Sprecher vor, die wir bereits in den ersten beiden Folgen besprochen haben, aber in einer anderen Rolle. Das ist zum einen wieder der Henry König. Das ist in der Folge 2 das Todestor noch Goras. Und dieses Mal ist er der Geist von Castle Grayskull, der in den ersten Folgen noch männlich ist. Und er ist zwar weise, aber er ist auch relativ zynisch angelegt. Wenn nicht sogar etwas verhöhnend. Also ich habe das, muss ich gestehen, nicht gewusst, sowieso nicht und auch nicht bemerkt bisher, dass das die gleichen Stimmen sind. Ich habe den Goras dann immer so im Kopf gehabt bis dato, aber mir ist es dann aufgefallen, ohne dass ich das schon dann noch recherchiert habe, weil wieder diese, die ich schon im Todestor erwähnt habe, diese Lache, diese Peter-Alexander-Lache daherkommen ist, vom Geist von Castle Grayskull diesmal, eben dieses Verhöhnende. Und da haben wir gedacht, hey, das ist doch die gleiche Stimme, die kenne ich doch vom Todestor, das ist doch der Goras.
Ja, man erkennt die Sprecher an ihren kleinen Eigenheiten, völlig richtig. Und er wird wieder auf der Kassette in der Sprecherliste falsch angeführt. Da steht ein Herr Fessen drin. Auch interessant, oder? Dass sie da, dass sie das mit den Fehlern durchsitzt, durchzieht bis hin zu den Credits sozusagen.
Ist ja absoluter Schwachsinn, ja, ist richtig. Der Erik Fessen sprach unter anderem Whiplash und Hordak und hat natürlich auch eine sehr markante und wiedererkennbare Stimme. Und das ist einfach natürlich ein Fehler. Hordak übrigens auch für die Leute, die in den 90er Jahren Bill Cosby Show geschaut haben, der Großvater oder der Vater von Bill Cosby, der hieß
Russell Huxtable.
Russell, genau. Ganz genau. Ja, und als nächstes natürlich wieder mit dabei Andreas von der Meden. Dieses Mal in zwei Rollen. Und zwar einmal als Trolan und einmal als Trapjaw. Und wir schon zum Beispiel bei die drei Fragezeichen, ja, da spricht er ja zwei verschiedene Rollen. Da spricht er ja den Morten und den Fiesling Skinny Norris. Und auch hier spricht er den einen sehr sanft, den Trolan, der ja am Anfang als
Trojan, oder?
Angesehen
wird. Ich glaube, er heißt Trojan.
Den Trojan, genau, der ja anfangs als Guter angelegt ist und sich ja, wenn wir dann gleich sehen, später entpuppt. Und später dann den Trapjaw als ja, sehr hart und feindselig.
Und fies.
Sonst auch fies.
Unglaublich ja, fies. Immer spielt. Also moduliert sehr gut der Andreas von der Maiden. Und
dann kommt der Jürgen Thormann wieder vor. Und der Jürgen Thormann, den kennen wir noch von Sternenstaub. Da spricht er den Zodak. Diesmal spricht er seinen Stamm-Masters, und zwar den Ram-Man. Und auch er hat als Zodak natürlich sehr langsam und erhaben noch gesprochen und als Ram-Man, und das taugt mir ja voll. Deswegen taugt mir die Folge speziell, weil der Ram-Man so, so cool ist und da spricht er irrsinnig kraftvoll und rau.
Es ist wunderbar, endlich kommt der Ram-Man auch zum Zug, einer meiner absoluten Lieblingsmasters in den Europa-Hörspielen.
Ja, zu guter Letzt möchte ich noch den Günther König erwähnen. Der Günther König spricht den Magier. Und der Magier des Bösen, muss man eigentlich sagen. Und der wirkt nur in dieser Folge mit. Der Günther König ist unter anderem auch ein deutscher Schauspieler und Opernsänger, ist geboren 1926 und verstorben 1998. Und ihn kennt man eventuell aus TKKG, denn da war er 10 Jahre lang, und zwar bis zu seinem Tod von 1988 bis 1998, der Erzähler.
Es ist eine markante Stimme, der Günther König. Ich habe ihn nicht zuordnen können, aber es ist eine sehr angenehme und prägnante Stimme. Aber also man kennt sie von irgendwoher, aber er hat jetzt nicht so diese eine Rolle, von der man kennt. Ich war ja nie ein TKKG-Hörer, insofern für mich nicht zuordnenbar.
Ich war auch nicht so drin in TKKG, ich habe zwar ein paar Folgen gehabt, aber ja. Das stimmt, er hat eine sehr, sehr angenehme Stimme. Das ist
im Traumschiff war ich auch nicht so drin. Ich bin ja auch kein.
Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also ein breiteres Publikum ist er vielleicht als erster Kapitän des Traumschiffs bekannt. Er ist aber zum Beispiel der Vater ab und zu von Bob Andrews bei den drei Fragezeichen und hat da einige andere Rollen. So viel zu den Sprechern, lieber Dieter. Wieder Interessantes dabei.
Hochkarätig besetzt, wie immer. Gut, ja dann
würde ich
dann
sagen,
reden wir mal über den Inhalt der Folge, oder? Was ist denn der Plot? Um was geht's denn?
Der Plot, ja. Also es geht darum, dass in der ersten Szene sind der He-Man und der Battlecat auf Jagd. Und zwar sind sie auf der Jagd nach einem großen Herrschen. Und infolge dieser Jagd landen sie letztendlich leider in einem Sandloch und aus diesem Sandloch kommen sie nicht mehr heraus. Und der Battlecat regt sie irrsinnig auf und schreit, Skeletor, du Ausgeburt der Hölle. Wo man hier ein bisschen gedacht hat, vielleicht ist das ein Sachse, der Sprecher vom Battlecat. Und ja, außerdem
sächsische doch, Kampfkatze. Immer, genau. Immer gefürchtet, schon zu Zeiten der Römer wahrscheinlich.
Ja, aus diesem Sandloch hilft ihnen eine fremde Person, und zwar eine fremde Person namens Trojan. Der kommt aus dem Westen von Eternia, von den Inseln der Sternenbrücken. Und Trojan schmeißt denen einen Baumstamm hinein ins Loch. Battlecat kann sofort als affine Katze rausklettern, auch der He-Man dann. Und Battlecat ist aber trotzdem anfangs noch sehr unfreundlich eigentlich zu ihm. Und He-Man weiß Battlecat, Machtschädel, der er ist, natürlich sehr zu Recht und sagt, er soll nicht so unfreundlich sein. Und vorher sagt er schon mal, wie der Battlecat meint, du Ausgeburt, sagt er, sei leise und mahnt ihn hier. Ja, gemeinsam gehen die drei, also Trolan, Battlecat und He-Man nach Castle Grayskull, das nach wie vor der Wohnort ist. Auf Grayskull beschreibt der Erzähler erst einmal den Trolan, den Trojan, den Trojan, wie der aussieht. Er beschreibt ihn als blond und hochgewachsen, was die Thieler, auf die sie da treffen dann in der Burg, wahnsinnig interessant findet. Ich würde fast sagen, sie findet ihn ein wenigerl scharf. Und gemeinsam essen sie und alle vertrauen Trojan ungeschaut. Und der Orko ist der Einzige, der dem Trojan nicht traut. Er zaubert dann Wein herbei, also ein sehr lustiges Zitat von Man at Arms, der sagt, im Wein liegt die Wahrheit, also trink ihn ruhig aus. Oder so. Weißt du das noch genauer, Dieter, wie das war?
Ganz genau weiß ich es auch nicht, aber der Orko will die Wahrheit herbeizaubern und zaubert dann ein Glas Wein, das ist richtig. Und,
ah, so ist es, genau.
Genau, also er möchte eigentlich, der Orko vermutet da einen Schleier über den Trojan und will die Wahrheit herbeizaubern. Wie das Weinzitat jetzt genau geht, weiß ich auch nicht mehr, aber das mögen unsere geneigten Hörer, unsere Hörpersonen, um es zu gendern, einfach nachhören. Ja, was passiert denn dann, Olli?
Ja, richtig, plötzlich passiert etwas und zwar Höllenhunde greifen an. Die sind scheinbar unbesiegbar. Die Wunden schließen sich sofort wieder, wenn man sie verletzt. Und der Man at Arms schickt Orko zum Geist von Castle Grayskull nach Castle Grayskull, wo sie ja natürlich sind. Also wo ist der Geist in irgendeinem Hinterzimmer oder im Thronsaal? Ne? Weil das kommt dann auch irgendwann nochmal
in der Geisterkammer.
Vor. In der Geisterkammer. der Geist von Castle Grayskull gibt dem Orko einen Tipp mit auf den Weg. Und zwar, er soll den Höllenhunden doch die Augen verbinden. Dann kann er sie für immer vertreiben. Für immer und ewig. Und wie immer geht der Geist natürlich viel zu früh aus der Szene raus und der Orko hat noch Fragen, aber die werden offen bleiben und Orko bleibt nichts anderes übrig, als zurück zu den Freunden zu schweben oder sich zu beamen. Und alle sind schon verwundet. Die Schlacht hat ihre Spuren hinterlassen und nur noch He-Man, Battlecat und Man-at-Arms kämpfen, sind aber auch schon sehr, sehr müde. Und Orko schafft es letztendlich, einen der beiden Hunde die Augen zu verbinden. Und beide Hunde, Gott sei Dank, laufen weg. Orko ist ein Held.
Und nun, Olli, was passiert denn danach?
Naja, die Freunde spekulieren darüber, wer die Hunde denn wohl in die Burg gelassen hat. Und Skeletor meldet sich aus einem Lautsprecher, der in einem Modellflugzeug eingebaut ist und bekennt sich eigentlich schuldig, dass er das war. Und He-Man, ganz cool, nimmt sein Zauberschwert und holt ihm da mal ordentlich runter aus dem Himmel. Und schießt das Flugzeug ab. Ja, und die nächste Szene ist dann beim Burgtor und Orko, der versucht sich da als Detektiv und versucht herauszufinden, wer denn das Tor für die Höllenhunde geöffnet hat. Und Man at Arms kommt hinzu und plötzlich, die beiden philosophieren darüber, und plötzlich kommt von unten, von der Erde, ein spitzer Metallarm. Also wir haben da jetzt den Orko in Arms und in Arm in der gleichen Szene. Und der schleudert die Wachen zur Seite und öffnet das Tor. Und zwar für die Roboterarmee. Dieter, was sagst du dazu? Jetzt ist doch wirklich die Spannung schon am Höhepunkt.
Jetzt sind wir wieder in der Sci-Fi-Welt. Es kommen Roboter-Soldaten angestürmt. Wie die Ameisen greifen sie an. Und es beginnt ein Sturmlauf auf Castle Grayskull.
Ja, ich halte mir bereits bei der Tischkante fest, weil ich so auch jetzt in der Review schon wieder so angespannt bin. Also die Helden können das Burgtor Gott sei Dank schließen, die Roboter versuchen aber über die Mauer hinweg über sich sozusagen aufeinander zu stellen. Die schauen übrigens aus wie Ameisen und dann tritt Soa auf. Soa versucht noch einen Rat abzugeben. He-Man ist es allerdings völlig egal. Der hat keine Zeit für Soa. Das ist ihm zu zeitraubend und springt in den Wind Rider, um die Roboter mit der Laserkanone zu dezimieren. So erklärt inzwischen Teela'c, Orko und Man at Arms, dass Skeletor sich verbündet hat, und zwar mit einem Magier. Und er hat einen Rat für unsere Freunde, und der Rat ist: brecht seinen Zauber. Und der Magier, der kommt von einem anderen Planeten, und er muss dort wieder zurückgeschickt werden, dann wird alles gut. Wenn du magst, Teela'c, kannst du natürlich gern dich einklinken und so enthusiastisch wie ich weitermachen.
Wunderbar. Also die Gefährten vom He-Man haben herausgefunden, sie müssen den Bann des Magiers brechen. He-Man hat auch was herausgefunden, und zwar hat er herausgefunden, dass der Trojan ein Verräter ist, denn er hat ihn auf einem Turm gesehen mit einer Fernsteuerung, und er lenkt das Heer der Roboter, die Castle Grayskull angreifen. Somit stellen sie Trojan dann auch am Turm. Orko und Teela'c sind auch dabei. Diesmal schafft es Orko, ihm die Maske wegzuzaubern, und der so freundliche und hilfsbereite Trojan entpuppt sich als der Bösewicht Trapjaw. Das ist jetzt mal eine überraschende Wendung. Und die Teela'c ist auch entsetzt. He-Man greift auch sofort ein und wirft Trapjaw im Kampf über die Brüstung, wirft ihn den Turm hinab. Die Roboter fangen ihm aber auf. Somit ist Trapjaw nichts passiert. Und die Roboter greifen weiter an. Also die Gefahr ist nicht gebannt, auch wenn der Verräter jetzt gestellt worden ist. Es passiert immer noch der Sturmlauf der Roboter.
Da frage ich die, Teela'c, wo sind die Freunde? Wo sind die Freunde von He-Man und von Man at Arms und Teela'c? Wo sind Man-E-Faces? Wo sind
Stratos? Wo sind sie denn? Ja, die tauchen genau. Doch auf, oder?
Ja, zumindest Ram-Man. Zumindest Ram-Man taucht herangeflogen. Auf. Die anderen tauchen auch auf, aber erst in der nächsten Folge. So ist das. Ja. Orko weist He-Man darauf hin, dass er gegen den Magier des Bösen kämpfen muss und nicht gegen die Roboter, weil das hat ihm ja der Geist von Castle Grayskull gesteckt, und der He-Man fragt noch, ja, aber wie? Und der Orko sagt, naja, das hat mir der Geist nicht gesagt. Und deswegen muss er noch einmal zurück in den Thronsaal, denn dort befindet sich der Geist natürlich. Und die Lösung ist, He-Man muss das Schwert des Magiers vor dem Sonnenuntergang zerschlagen. Und ansonsten wird es unzerstörbar, und Skeletor hat für immer die Macht, und ja. wird sie nie wieder abgeben.
Oh mein Gott, ja, also ein Wettlauf gegen die Zeit, und zwar ein sehr knappes Rennen, oder? Wenn ich mich recht erinnere, sagt der Battle Cat, der auch dann sehr panisch reagiert und sagt, He-Man, die Sonne ist schon am Untergehen, wir haben nur noch 2 Stunden Zeit, wir müssen den Magier sein Schwert zerstören, oder Skeletor hat für immer gewonnen und wir haben verloren. Irgendwie so war das, glaube ich.
Du bist für mich der absolut beste Stimmenimitator hier bei den Hörspiel-Reviews. Genau so sagt das. Das ist richtig, ja. Ja, aber jetzt kommt der große Auftritt von Ram-Man, weil der unterstützt hilfreich He-Man, denn He-Man und Battle Cat haben sich bereits auf den Weg gemacht, um den Magier zu finden mit dem Wind Rider, und Ram-Man kommt geflogen. Das macht er übrigens auch nur in dieser Folge, weil bei den Hörspielen kann er später dann nicht mehr fliegen. Und er stürzt in die Öffnung, aus der die Roboter herauskommen, im Boden, und es macht Knack, Knister, Bang, und He-Man fliegt ihm hinterher.
Das ist auch ein bisschen ein Machtschädel, der Ram-Man, oder? Also.
Absolut. Nicht nur Macht, sondern überhaupt ein riesen
Kraftschädel. Eisenschädel.
Kraftschädel.
Ja, und was ist denn dann, also sie fliegen da diesen Gang hinein, und aus dem die Roboter herauskommen, und was finden sie denn am Ende dieses Ganges?
Sie finden fremdartige Maschinen, die diese Roboter herstellen. Aber das Ende der Maschinen ist gekommen, denn He-Man und Ram-Man zerstören diese Maschinen. Ram-Man echt super in Form, der Sprecher, dem taugt's auch sehr. Er sagt, nicht umsonst nennt man mich Ram-Man. Und Ram-Man fordert Skeletor auf, sich zu zeigen. Wenn er, und er provoziert ihn sogar. Zeig dich, wenn du kein Feigling bist. Und Skeletor und der Magier tauchen tatsächlich auf. Es kommt zum Kampf und He-Man zum zweiten Mal in dieser Folge ist relativ rau beinig zu seinem Freund Battlecat und sagt, sei still, weil der brüllt da herum und sagt, es darf keiner eingreifen beim Kampf zwischen ihm und dem Magier.
Und Battlecat will natürlich, ungestüm wie er ist, gleich gegen Skeletor und den Magier kämpfen. He-Man weiß aber, es ist seine Aufgabe, gegen den Magier zu kämpfen und dem sein Schwert zu zerstören, bevor die Sonne den Horizont berührt, weil dann wird es ja, lieber Olli, was wird das Schwert sonst vom Magier?
Unzerstörbar. Genau. Aber liebe Freunde, wir können euch beruhigen, wir vom Machtschädel, wir können euch sagen, er hat es geschafft und He-Man in letzter Sekunde zerstört das Schwert des Magiers und dann kommt der größte Auftritt von Tormann von allen Folgen überhaupt, denn Ram-Man schreit,
du hast das Schwert des Magiers zerschlagen, das magische Schwert ist zerbrochen,
völlig euphorisch.
Aber es ist super, es taugt mir sehr.
Voll.
Es ist einfach großartig. Hört da bitte mal rein. Und ja, der Magier löst sich auf und muss zurück zum Dunkelplaneten, seinem Heimatplaneten. Ja, und dann kommt wieder die allseits bekannte letzte lustige Szene, die uns alle wieder ein bisschen runterbringt. Und Orko behauptet, er war es, der die Roboter besiegt hat. Er war ja nicht dabei da im Gewölbe. Und er will es beweisen, und zwar mit einem Zauber. Und der Zauber soll He-Mans Lieblingsspeise herbeibringen. He-Man steht auf saftigen Rinderbraten, erfahren wir in dieser Folge. Aber Orko gelingt es nicht, denn er zaubert nicht He-Mans Lieblingsspeise herbei, sondern wie Man at Arms etwas holprig, meiner Meinung nach, dann lachend formuliert, das ist nicht He-Mans Lieblingsspeise, das ist He-Mans Lieblingseis.
Nein, das ist Orkos Lieblingseis.
Ah ja, richtig.
Ja, genau. Erdbeereis hat der Orko am liebsten. Und groß, also wieder mal ein Schlussgag, alle lachen. Der Orko wird wieder ein bisschen als der Clown hingestellt, der sehr oft ist, aber eigentlich in dieser Folge gar nicht war. Also da fällt man wieder zurück in diese, wie soll ich sagen, in diese alte Leier. Der Orko ist halt der eher dümmliche Spaßmacher, wobei in dieser Folge am Anfang ganz anders angelegt wurde. Ja, aber die Geschichte ist damit erzählt, oder? Lieber Olli?
Die Geschichte ist damit erzählt.
Dann lass uns doch in ein paar Szenen noch reinspringen. Wir haben es jetzt eh sehr ausführlich erzählt. Es gibt aber trotzdem einige Punkte an dieser Geschichte, die super sind. Also mir gefällt ja die Szene, ich weiß nicht, wie es dir geht, Olli, wo die Höllenhunde die Burg angreifen, die finde ich ja super, oder? Da ist geiles Gejaule von den Hunden, große Kampf Szenerie mit super Soundeffekten und halt einfach auch wirklich, wird gut transportiert. Höllenhunde, die unbesiegbaren Höllenhunde, man kriegt da schon Angst so als Kind, oder? Was passiert jetzt?
Absolut, also die Gegner sind wieder sehr dämonisch dargestellt und sehr, sehr gefährlich. Alle drei, die Höllenhunde, die Roboter und auch der Magier und erzeugen wirklich wieder wahnsinnig viel Spannung. Und vor allem, dass also diese Geschichte mit dem Sonnenuntergang und dass das Schwert zerstört werden muss, bevor die Sonne untergeht, das ist einfach super Kniff, finde ich auch noch, um noch mehr den Hörer in die Folge hineinzuziehen. Was ich völlig auch richtig super gefunden habe, ist einfach die Idee mit dem Trojan. Achtung, nicht verwechseln mit Trolan, das ist mir nämlich als Kind eigentlich passiert. Da habe ich mir immer gedacht, Trojan, Trolan, da ist doch sehr viel Ähnlichkeit vorhanden, aber hat letztendlich eigentlich mit dem trojanischen Pferd zu tun. Also der Trojan.
Ja. Nur akustische Ähnlichkeit.
Das Pferd. Genau, darum haben sie ihn so genannt. Und ja, also trojanisches Pferd, der sie eingeschlichen hat in die Burg und von innen heraus das Gute zerstören will. Ähnlich wie der Grisse vielleicht. Das ist also ein trojanisches Pferd in der ersten Folge. Der, glaube ich, würde es auch von innen heraus zerstören, um unseren zweiten Podcast, den wir natürlich gerne immer wieder mal erwähnen, die rechte und die linke Hand des Podcasts auf www.derpodcast.at zu hören, besser zu featuren.
Der Christe, der aber jetzt auch seine Strafe gefunden hat und abgestraft wurde und jetzt im Kerker schmachten muss, bis ihn halt eine milde Seele wieder herauslässt. Ja, die Geschichte...
Und, ganz wichtig, Dieter, bevor du weiterredest. Und zwar, mir ist aufgefallen, und das wirst du mir jetzt sicherlich bestätigen, dass der Trojan, der das Ganze von innen heraus zerstören will, dass das eigentlich etwas ist, was später in einer späteren Folge aber durch eine Aussage von Skeletor vollkommen entkräftet wird und widerlegt. Denn in einer späteren Folge, und zwar in Das ewige Feuer, sagt Skeletor, von innen, was man von innen nicht kann, kann man erst recht nicht von außen. Und oder sagt das umgekehrt?
Ich habe das Zitat, ich erinnere mich natürlich, ich habe es jetzt aber nicht mehr so genau im Kopf. Von innen. Aber ja.
Ich glaube, er sagt, was man von außen nicht kann, kann man erst recht nicht von innen. Was macht mehr Logik, macht mehr Logik. Sinn. Und ja, auf jeden Fall, hier wird klar, es ist so, dass Trapjaw es versucht von innen heraus, aber es funktioniert nicht, weil er wird vom Himmel runtergeschmissen und macht aber trotzdem von außen weiter, weil das Roboterheer lässt sich durch natürlich das, dass Trapjaw von innen entfernt wird, nicht aufhalten und macht von außen weiter.
Ja, aber verschlagener Plan Skeletors, oder? Also die Geschichte, ich finde sie ja super, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, weil ein echt gefinkelter Plan vom Skeletor, stellt He-Man sozusagen eine Falle, beginnt eben bei dieser Jagd, wo er den He-Man in eine Fallgrube lockt, wo ihn dann eben sein verkleideter, verbündeter Trapjaw als vermeintlicher Retter das Vertrauen vom He-Man gewinnt und dann eben in die Burg gelassen wird. Insgesamt ist ja die ganze Geschichte, du hast das ja schon gesagt, Olli, so mit trojanisches Pferd, es ist wirklich so angelegt, ein bisschen wie ein Ritterfilm oder wie halt die Schlacht bei den alten Griechen, oder? Es beginnt mit einer Jagdszene, dann hat man so dieses höfische Leben auf der Burg, wo sie an der Tafel sitzen und so weiter. Also ich vergleiche ja die Folgen immer ganz gern auch mit irgendwelche Genres oder Filme. Und diese Folge, die kommt mir wirklich so vor wie so ein Historienfilm. Aber wahnsinnig gut erzählt, gut vorbereitet, die ganze Geschichte. Und ja, super, super Storyline, kann man nichts dazu, habe ich zumindest wenig zu bekritteln.
Ja, richtig. Es ist ja auffällig, dass Adam in der Folge nicht vorkommt. Mhm. Und zwar zum richtig, zweiten ja. Mal, weil beim Todestor kommt er auch nicht vor.
Kommt auch nicht vor,
und ja. Das heißt, also da werden wir auch spätestens beim Kerker Skeletors dann nochmal etwas genauer darüber reden. Also es ist ja zumindest den Masters Insidern bekannt, dass der HG Francis einfach am Anfang noch nicht die Informationen von Mattel bekommen hat, die er vielleicht gebraucht hätte oder warum auch immer das zustande gekommen ist. Es ist aber auffällig, dass eben die ersten 5 Folgen noch anders konzipiert sind als die späteren dann. Also Skeletor ist einfach nur nicht, also ja, Skeletor hat immer wieder Verbündete und ist nicht selbst derjenige, der den Angriff persönlich angeht und den Plan schmiedet. Und eben, sie vermischen ein bisschen die Origin-Stories von He-Man, wo er einmal halt eher so diese Barbarenrichtung einnimmt, wo es den Adam gar nicht gibt. Das war ja bevor die Film Nation-Serie auch gestartet ist, war ja das eigentlich die Geschichte He-Mans. Und dann aber doch irgendwie mit Adam und so. Also da gibt es eben viele Ungereimtheiten, über die man einfach immer wieder hinwegsehen muss, weil sonst funktioniert das Ganze nicht.
Aber da sehen wir natürlich als Masters-Nostalgiker gerne darüber hinweg, weil es gibt ja auch so viel Positives in dieser Folge. Eins zum Beispiel, lieber Olli, was mir da auffällt, in dieser Folge hätte der He-Man, Machtschädel wie er ist, schafft er ja sehr vieles alleine, aber in der Folge hätte das alleine nie geschafft, oder? Ohne Orko und ohne Ram-Man wäre er tatsächlich aufgeschmissen gewesen. Weil der He-Man, der hat nicht den Höllenhunden die Augen verbunden, das war der gute Orko. Der He-Man, während er mit Wind Rider herumgeflogen ist und auf die Roboter sinnloserweise gefeuert hat, hat der Orko sich die entscheidenden Tipps geholt. Also der Orko ist überhaupt sehr, sehr schlau, überlegt, heldenhaft angelegt in der Folge. Er ist auch der Erste, der sozusagen, oder naja, der Battle Cat auch, aber der Orko ist auch einer, der sehr misstrauisch gegenüber den Trojanern agiert. Also er hat einen echt großen Part in dieser Folge. Wie siehst du das?
Ist eine ganz wichtige Figur und was mir zusätzlich zu dem, was du alles gesagt hast und was ich nur unterstreichen kann, aufgefallen ist, noch beim Orko ist auch die Stimme, denn ich weiß nicht, mir ist das auch aufs Kind schon aufgefallen und wie ist dir dabei gegangen? Ich finde, dass die Stimme vom Orko in der Folge besonders dunkel ist und für den Orko eigentlich sehr, sage ich jetzt mal, männlich angelegt ist.
Natürlich sie schon klingt anders.
Ja. Sie ist dunkel, sie ist auch in den davor spielenden Folgen auch etwas dunkler als dann in der nächsten Folge. Wo Orko ja auch wieder eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Also dort ist das erste Mal dann viel, viel höher angesetzt.
Ja, es ist derselbe Sprecher natürlich, aber er moduliert da ganz, ganz stark in dieser Folge, weil eben, wie gesagt, der Orko, der normalerweise auch so dahinquasselt, schnell spricht und so, in der Folge, gerade wie er so Verdacht äußert gegenüber den Trojanern, da redet er wirklich langsam, überlegt und seine Stimme klingt wirklich anders. Ich kann mich auch daran erinnern. Ich habe mir als Kind gedacht, komisch, der Orko hat eine andere Stimme. Hat er natürlich nicht, aber er ist jetzt nicht so dieser quasselnde Clown, als den man in den anderen Folgen halt kennt.
Genau. So ist es. Den Orko, seinen Sprecher, haben wir übrigens auch noch gar nicht besprochen. Genauso wie in Man at Arms, aber das werden wir natürlich noch nachholen.
Da haben wir noch genügend Folgen, die kommen ja noch öfters vor.
Ganz ja. Genau. Ja, ist genau. Was, liegt da noch was am Herzen, Fazit betreffend?
Naja, also wir haben ja gesagt, ohne einen Ram-Man hätte He-Man das auch nicht geschafft. Ich finde die Folge wirklich großartig, weil der Orko eine tolle Rolle hat, der Ram-Man genauso. Die Zitate von Ram-Man sind unglaublich. Also die haben mir als Kind schon Spaß gemacht und jetzt als Erwachsener sind sie halt nur schöner zu hören. Es ist wirklich, wirklich, wirklich spannend. Und das Ambiente beim Schlusskampf der Magier, den wir auch schon gesagt haben, der sehr gut inszeniert wird mit einem Supersprecher. Da ist die Folge ist einfach rund für mich. Da ist alles sehr stimmig.
Absolut und auch ich habe schon gesagt, dass ich sie sehr, sehr spannend gefunden habe, spannender als ich mir es erwartet habe, die Folge als Kind oft gehört und war eigentlich, bevor ich mir es angehört habe, ein bisschen voreingenommen, habe mir gedacht, ah, die kenne ich ja so gut und so, aber ich bin wieder richtig reingezogen worden in die Story.
Völlig richtig.
Sympathischer Andreas van der Meeden finde ich in seiner Doppelrolle. Super Ramen, das kommt halt auch noch dazu, wie du schon richtig gesagt hast. Wir wiederholen uns jetzt ein bisschen. Und der spannendste Moment, das habe ich auch schon gesagt, ist ja, wie der He-Man das Schwert dann zerschlagen muss vor dem Sonnenuntergang. Und sonst wird es unzerstörbar. Aber da frage ich dich jetzt schon nochmal, das ist, wir müssen das ein bisschen hinterfragen. Das ist auch der Sinn und Zweck, warum wir den Podcast da machen. Aber es wird eigentlich nicht wirklich aufgegriffen, was passiert denn, wenn die Sonne den Horizont berührt. Warum genau ist ein Eternia verloren? Und naja. was hat das mit dem Schwert eigentlich zu tun vom Magier und warum also, ist der Magier eigentlich, wenn er so übermächtig ist, warum verbündet er sich dann mit dem Skeletor, braucht er ja eigentlich nicht und so. Also das sind so Fragen, die man schon noch während des Hörens
dann die man sich sind, als Erwachsener stellt, aber als Kind nicht, genau, also als Kind stellst du diese Fragen nicht. Es ist natürlich erklärt, der Geist sagt es ja, der Magier wird halt dann unbesiegbar, wann die Sonne den Horizont berührt. Warum und weshalb, ist doch ganz egal. Es ist wieder mal eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy. Es ist alles drin, dass Skeletor mit seiner Technik, mit seinen Fluggeräten, wo er die Burg überwacht, die Roboter und halt dann auch noch ein Magier vom Dunkelplaneten, also der Trojan von den westlichen Sternen, Brücken, Inseln. Ich finde es, die Namen, die sie sich da ausdenken, ist ja super. Ja, also
feine Sache, alles in allem.
Ganz eine feine Sache.
Sagen, auf einer Skala. Ein Ranking, lieber Dieter. Ja, ein Ranking, ja, Lieder-Dieter.
Lieder-Dieter, das müssen lieber wir Dieter. Ja geben. Wir werden jetzt alle Folgen ranken von 1 bis 10. Da ist diese
die
Folge
Leute
für mich.
Erwarten es von uns.
Ja. Und diese Folge ist eine klare 8. Also recht viel besser geht's nicht mehr. Die ist ganz oben angesiedelt auf der Skala.
Ist genau das, was ich auch sagen wollte. 8. Das ist auch meine Bewertung. Und somit locken wir das ein. Vielleicht werden wir da in Zukunft auch mitschreiben, damit wir dann letztendlich einen kleinen Überblick haben. Aber es ist besser gerankt worden jetzt von uns als die ersten beiden Folgen.
Ja. Ja. Hat sie sich auch verdient, diese Folge. Genau. Warum ist keine 10?
In erster Linie, weil ich weiß, dass es noch besser geht. Und weil ich die Skala noch nicht ausreizen kann. Weil genau. Ich weiß, es gibt noch Folgen, die mir mehr Spaß gemacht haben und die mir nun mehr taugen. Ob es dann letztendlich beim jetzigen Hören, weil, ja, ist ja kein Geheimnis, wir haben das schon einige Jahre jetzt nicht mehr gehört, ob es dann auch wirklich dann das wieder erfüllt, was die Erwartung ist, ist die Frage. In dem Fall ist die Erwartung übertroffen worden. Und übertroffen worden ist auch der Erfolg unseres Podcasts. Wir bedanken uns über die ersten Kommentare auch, die mittlerweile eindrudeln und über die ersten Likes und ja, wir erregen bereits Aufmerksamkeit, das freut uns natürlich. Ihr dürft uns gerne weiterleiten, wenn euch das, was wir machen, gefällt. Das hilft uns, kommentieren hilft uns und
unbedingt.
Sternebewertung hilft uns, alles Mögliche, was man da so tun kann, natürlich abonnieren auf Spotify oder wo auch immer ihr das findet.
Genau.
Auf YouTube.
Und gebt uns Feedback. Feedback ist ein Geschenk und Geschenke nimmt man in der Regel dankend an. Manchmal kann man Geschenke ablehnen, aber wir freuen uns über Feedback. Ja, eine Sache, lieber Olli, die kannst du natürlich auch gerne rausschneiden oder auch nicht. Ich habe mir natürlich schon überlegt, warum ist es eine 8 und keine 10. Nämlich erstens der Orko, der super angelegt ist in dieser Rolle und der dann zum Schluss einfach wieder in seine Clown-Tollpatschighaftes zurückversetzt wird. Das hat mich ein bisschen gestört. Und der eigentliche Grund ist auch der Magier, dieser Magier vom Dunkelplaneten, der ist dann weg, der verschwindet. Aber was ist eigentlich mit dem Skeletor? Ist der dann immer nur in dieser Höhle? Rennt der davon? Oder das ist nicht so gut gelöst worden, aber wie gesagt, Hast sogar du übersehen, gell? Dass es da noch ein paar Ungereimtheiten gibt.
Na, aber es ist schön, dass du es nochmal ansprichst. Du hast völlig recht. Ist auch allgemein eine Schwäche von vielen Masters-Folgen und auch von vielen Hörspielen. Das fällt mir bei den drei Fragezeichen zum Beispiel auch auf. The payoff is underwhelming. Teil zum Teil. Und sie nehmen sich einfach dann nicht die Zeit. Mir kommt manchmal vor, es geht ihnen dann die Zeit einfach aus. Die 45 Minuten sind vorbei. Wir müssen zum Ende kommen. Wir haben aber nur noch 2 Minuten Zeit. Ja, gut, machen wir es.
Und dann geht es recht schnell. Und dann werden nicht mehr alle...
in vielen Serien... Genau. Die dann die letzte Staffel dann vergeigen irgendwie. Ja.
Das passiert ja sogar den ganz großen HBO-Serien passiert das auch, oder? Dass
so ist es.
Am Ende nicht alle losen Fäden wieder zusammenknüpfen.
Ganz genau, im Gegensatz zu unserem Podcast, der am Schluss alle losen Fäden natürlich wieder zusammenführt.
Und alle.
Am Ende stehen immer 2 Dinge offen. Das eine ist eine Frage, die ich an dich habe, und zwar: Lieber Dieter, was taugt dir mehr? Modellflugzeuge oder Honigbomben?
Modellflugzeuge taugen mir schon, aber nur viel, viel mehr, und ich weiß, dass du es weißt, nur viel, viel mehr taugen mir Honigbomben. Genau, auf die freue ich mich. Die kämen irgendwann einmal in irgendeiner Folge. Ja, dann bleibt uns zum Abschluss die letzten Worte, die gebühren, die richte ich an unser Publikum. Und zwar, liebe Leute da draußen, eins verspreche ich euch: Eternia wird nicht untergehen, und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei uns bei He-Man's Machtschädel.